ARD.
SWR Kultur. Forum. Keine Experimente. Wem nützt das neue Filmfördergesetz? Am Mikrofon ist Doris Maul. Rettet den Filmstandort Deutschland. Das fordern Regisseure, Produzenten und Verleiher schon sehr lange. Und sie klagen auch über schlechte Finanzierungs- und Produktionsbedingungen. Kurz vor Weihnachten hat die alte Ampelregierung jetzt das neue Filmfördergesetz durch den Bundestag gejagt, kann man sagen. Aber die Probleme bleiben. Junge Filmschaffende beschweren sich über mangelnde Förderung für experimentelle Produktionen. Und auch das gesamte Finanzierungskonzept ist offenbar noch nicht wasserdicht. Wo hakt es beim neuen Filmfördergesetz? Und wie wird der Produktionsstandort Deutschland konkurrenzfähig? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Im Studio ist Alexandre Dupont-Geiselmann, Geschäftsführer der Farbfilmverleih GmbH, einer Firma, die in ihrer Verleihtätigkeit die Entdeckung außergewöhnlicher Stoffe in den Bereichen Kinder-, Dokumentar- und Arthouse-Filme sich auf die Fahnen geschrieben hat. Mit dabei ist außerdem der Filmkritiker Rüdiger Suchsland, mit seinen Filmrezensionen regelmäßig auch bei SWR Kultur im Programm präsent. Und ich begrüße die Filmregisseurin und Drehbuchautorin Pauline Rönneberg, Absolventin der Hochschule für Fernsehen und Film München. Seit ihrem Abschluss 2018 hat sie fiktionale und dokumentarische Serienkonzepte realisiert und dafür auch schon durchaus einige Preise eingeheimst. Frau Rönneberg, Sie haben 2023 zusammen mit Ihrer Kollegin Eileen Byrne einen Appell unter der Überschrift Angst essen Kino auf veröffentlicht, in dem Sie unter anderem mehr Risikobereitschaft bei der Realisierung von Filmen fordern. Ist das neue Filmfördergesetz jetzt sozusagen das Zaubermittel, mit dem die Filmförderung endlich auch ins Risiko gehen kann?
Oh, das wird sich zeigen. Also das neue Filmfördergesetz ist ja gerade erst frisch verabschiedet worden. Aber was für den Nachwuchsbereich, man nennt ihn mittlerweile Talentfilm, entscheidend ist, ist eine Richtlinie. Und die ist aus dem Filmfördergesetz rausgegliedert. Das ist eine gesonderte Richtlinie, die eben sehr hoffnungsversprechend sagt, dass es ab eigentlich 1. Januar jetzt eine bundesweite Talentförderung hätte geben sollen, bei dem junge Talente im Bereich Drehbuch, Regie und Produktion ihren ersten und zweiten Langfilm zur Förderung einreichen können.
Hätte geben sollen?
Hätte geben sollen, genau. Denn mit dem Regierungsbruch haben wir leider auch keinen verabschiedeten Haushalt. Das heißt, neue Förderungen können erst dann in Kraft treten, wenn es einen verabschiedeten Haushalt gibt. Das heißt, wir haben im November erfahren, diese Förderung wird es jetzt erstmal nicht geben, wenn überhaupt so wahrscheinlich eben dann so Mitte des Jahres.
Also doch noch viele Fragen offen, da werden wir dann im Laufe der Sendung drauf schauen. Herr Dupont-Geiselmann, Ihre Firma Farbfilmverleih engagiert sich in den Bereichen Spielfilm, Dokumentation und Kinder- und Jugendfilm. Ich habe es schon kurz erwähnt. Im Vordergrund oder im Zentrum Ihrer Verleihtätigkeit steht dabei die Entdeckung außergewöhnlicher Stoffe, darunter auch viele Erstlingswerke. Macht das neue Filmfördergesetz Ihre Arbeit leichter oder erschwert es Sie eher?
Naja, ich muss mich da sozusagen auch einreihen in das, was Pauline Rönneberg gerade gesagt hat. Wir handeln gerade mit einer Ware, die wir noch gar nicht wissen, wie viel oder was eigentlich für uns zur Verfügung steht. Das ist natürlich ganz klar auch monetär, weil wir aufgrund der holprigen Beendigung der Ampel natürlich dann darauf gehofft haben, dass das ganze Konzept des neuen Filmfördergesetzes übernommen werden kann. Aber so wie es aussieht, sind in der Tat zwei Säulen von den vier Säulen, die neu gestaltet wurden, nicht stattgegeben worden. Generell zum neuen Filmfördergesetz kann ich nur sagen, da sind gute Bausteine drin, aber natürlich haben wir auch unsere Probleme an den ein oder anderen Ecken.
Rüdiger Suchsland, Sie sind als Filmkritiker unterwegs, immer auf der Suche nach qualitativ hochwertigen, ästhetisch ansprechenden Filmen. Natürlich auch aktuell wieder bei der heute beginnenden Berlinale. In den vergangenen Jahren ist viel geklagt worden über die desolate Lage deutscher Filme. Hilft das neue Filmfördergesetz, die Position des deutschen Films zu stärken?
Das muss man sehen. Gleichzeitig gebe ich zu, ich habe meine Zweifel, denn inzwischen bin ich auch seit 25 Jahren Filmkritiker und habe schon eine ganze Reihe von sogenannten Novellierungen des Filmfördergesetzes erlebt. Das eigentliche Filmfördergesetz stammt ja aus den späten 60er Jahren, aus der Hochzeit des deutschen Autorenkinos, also Namen wie Fassbinder, Alexander Kluge und Wim Wenders. Und man muss sagen, dass seitdem hier viel passiert ist und sich das Filmfördergesetz nur durch so eine Art Flickschusterei dem Ganzen anpasst. Um das nur ganz kurz zu sagen, ich fahre ja auf Filmfestivals eben, um Filme zu sehen, möglichst gute Filme. Sie haben es gesagt, wenn ich nach Cannes oder nach Venedig fahre, dann sehe ich eher die Leerstelle des deutschen Kinos, denn die finden dann nicht oder allenfalls in den Nebenreihen oder alle paar Jahre mal irgendwo statt. Mhm. Man sieht also, was fehlt. Und man kann schon sagen, dass im europäischen Vergleich auch, um jetzt nicht mit Asiaten, Lateinamerika oder gar Hollywood das zu vergleichen, ist das deutsche Kino schwach. Und es ist künstlerisch schwach, es ist aber auch wirtschaftlich schwach. Also beide Säulen der Filmförderung funktionieren eigentlich nicht richtig.
Ich glaube, bevor wir anfangen, über die Veränderungen, die im neuen Filmfördergesetz stecken und was die bedeuten, darüber zu reden, müssen wir kurz darauf eingehen, wie funktioniert die Beantragung von Filmförderung in Deutschland ganz konkret, praktisch, bislang. Also ich habe mich da ein bisschen rein vertieft und habe festgestellt, es ist ja wahnsinnig kompliziert. Wer von Ihnen kann das skizzieren und vielleicht jemand anderes dann auch ergänzen?
Vielleicht fange ich an mit einer grundsätzlichen Sache. Weil der Riesenunterschied zu fast allen europäischen Ländern ist ja, dass wir die Förderung auf ganz viele Bundesländer verteilt haben. Dass also nicht eine Regierung Fördergesetze schreibt, sondern dass das geschrieben wird in der Hauptstadt und dass dann die Länder teilweise mitmachen müssen, aber auch alle ihre Einzelwünsche haben. Wir haben, ich glaube, 10 verschiedene Filmförderinstitutionen. Wir haben Bundesländer, die haben gar keine Filmförderung. Andere, die bringen wahnsinnig viel Geld, kommt da rein. Und dann haben wir natürlich diese diverse deutsche Landschaft. Also wenn Sie in Berlin, Brandenburg produzieren, dann haben Sie vor allem die Hauptstadt. Und gleichzeitig interessiert sich für Brandenburg dann nur noch ein sehr geringer Teil der Leute, die da arbeiten. Sie können es aber gar nicht vergleichen mit so einer Filmförderung wie beispielsweise Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat keine. Baden-Württemberg über ein SWR passiert dann auch ein bisschen was in Rheinland-Pfalz, weil die Sender sind ja beteiligt. Also das ist der eine große Punkt. Der andere Punkt ist die eben genannte Senderbeteiligung, dass das Fernsehen als eine Art Gatekeeper, Türöffner oder eben Türsteher fungiert hier. Und das dritte ist, dass das Geld sehr unterschiedlich verteilt ist. Wir sprechen von Wirtschaftsförderung, auch Standortförderung und von Kulturförderung oder Kunstförderung. Und dieser alte Streit, der schon aus den 60er Jahren stammt, zwischen Produzentenkino und Autorenkino, der spiegelt sich da wieder. Hm. Das Autorenkino, die Kunstförderung kriegt vergleichsweise ganz wenig, es sind nicht mal 10% der Gelder. Das meiste geht auf die Wirtschaftsförderung. Und das ist auch der Grund, letzter Satz, warum ich hier von Nachwuchs spreche und nicht von Talente. Weil dieser Talentfilmbegriff ist aus meiner Sicht ein ideologischer Begriff, mit der versucht wird, das Regisseurskino zu schwächen und das Produzentenkino zu stärken. Mhm. Kunst ist aber Kreativität der Regisseure. Mhm.
Jetzt haben Sie uns aber viel auf einmal geliefert und die Struktur ist noch nicht ganz klar geworden. Also die regionalen Besonderheiten, ja, aber es gibt natürlich ja auch noch die zentrale Filmförderanstalt, die bislang jetzt noch keine Erwähnung fand, wenn ich richtig zugehört habe. Vielleicht können Sie noch mal ergänzen, Herr Dupont-Geisselmann oder auch Frau Rönneberg.
Also prinzipiell muss man sagen, es ist natürlich erstmal sehr gut, dass es eine Filmförderung gibt auf allen Ebenen. Das bedeutet also nicht nur die Produktion wird gefördert, es wird nicht nur der Verleih gefördert, es werden auch die Kinos gefördert. Ohne diese Förderung wäre es schwierig, Filme finanzieren zu können, sie frei finanzieren zu können. Wir sind also sozusagen prinzipiell gut ausgestattet. Wir haben Länderförderer und wir haben eben die beiden Säulen, formals bekannt als die BKM-Förderung, quasi die kulturelle Förderung, und eben auch die FFA als eher kommerzielle Förderung.
Können Sie das nochmal ausbuchstabieren, weil nicht alle sich so gut auskennen?
Die FFA ist die Filmförderanstalt des Bundes und die BKM ist die Kultur- und Medienbeauftragte. Genau. Das ist sozusagen die Struktur des alten Filmfördergesetzes gewesen und jetzt ist die Neuerung da, dass diese beiden Säulen ineinander verschmelzen und über eine Agentur, die Filmförderanstalt, komplett abgewickelt werden. Es wird also sozusagen alles zusammengefahren, aber dennoch getrennt sein.
Ich glaube, man konnte jetzt ganz gut an den Redebeiträgen zu, wie die Filmförderung aufgebaut war, erkennen, dass es extrem kleinteilig und sehr kompliziert ist. Es gibt sehr viele Institutionen. Es wird viel vermischt, was Wirtschaftsförderung, was Kulturförderung angeht. Es gibt verschiedene Töpfe. Und vielleicht ist es ganz interessant, ich produziere jetzt auch selber. Das heißt, ich musste mich da ein bisschen selber reinwurschteln. Und ich kann nur sagen, es ist grauenhaft. Es ist ein Dschungel, der sich gegenseitig solche Schranken setzt, dass eben die Kreativität am Ende wirklich fast gefesselt ist. Weil es ist so, dass wenn man zum Beispiel Standortförderung bekommt, also zum Beispiel die bayerische Filmförderung bekommt oder in einem anderen Bundesland, dann muss man garantieren in einer Kalkulation, die man abgibt, dass man Geld dann auch dort ausgibt. Das heißt, am Ende gibt es einfach große Einschränkungen. Man muss irgendwoher noch Geld bekommen. Da kommen die Sender rein. Deswegen sind in Deutschland die Fernsehsender so wichtig in der Kinofinanzierung, weil man braucht eben irgendwo Geld, was man dann wieder woanders ausgeben kann, um woanders Geld zu bekommen. Also kurz und gut, es ist so kleinteilig und man hat überall Einschränkungen, dass am Ende Stoffe nicht erzählt werden können, wie sie eigentlich gut wären, sondern dass sie wahnsinnig viel Rücksicht nehmen müssen auf sehr, sehr viele Regularien, um am Ende überhaupt finanziert zu werden. Und das war das große Problem an dem alten Filmfördergesetz. Und ich glaube, mit der neuen Talentförderung könnte das Ganze sehr viel einfacher werden für Nachwuchsmenschen, weil es ist ja auch immer wichtig, dass man überhaupt ein Mindestbudget zusammenbekommt in der Finanzierung. Und wenn man sich mal anguckt, dass ein Nachwuchsfilm im Durchschnitt laut einer Studie vom Produzentinnenverband ungefähr 750.000 Euro Budget hatte, das klingt jetzt erstmal vielleicht für den Otto Normalverbraucher viel, aber das ist für einen Film im Vergleich zu den großen Kinofilmen, die da sonst draußen laufen, ein Bruchteil. Und wenn man sich anguckt, dass es extrem schwierig war, überhaupt an dieses Geld zu kommen, wäre diese neue Talentförderung super, super hilfreich. Aber es hängt von der neuen Regierung ab, wie groß diese Talentförderung überhaupt ausgestattet sein wird, wie viel Geld da überhaupt reinfließt. Das ist jetzt die Frage der Stunde.
Also wenn man auf Ihre Website guckt, Sie haben Ihren Abschluss an der Münchner Filmhochschule 2018 gemacht. Sie haben seither mit diversen Produzenten zusammengearbeitet. Also wenn man auf Ihre Website guckt, könnte man denken, wo ist eigentlich das Problem?
Ja, das ist in unserer Branche ganz wichtig, dass man immer auch zeigt, was funktioniert. Und das ist ja auch wahr. Ich habe ganz viele Projekte entwickelt, aber die wenigsten dieser Projekte sind überhaupt realisiert worden. Und für die Entwicklung kriegt man ganz, ganz wenig Geld. Das heißt, ich war gut vernetzt. Ich habe auch gut gestartet in die Branche. Mein Abschluss hat First Steps gewonnen und hat in München den Dokumentarfilmpreis gewonnen. Aber dann kamen viele Anfragen mit wenig Geld. Und ich habe 5 Jahre lang einen Debütfilm entwickelt. Der war unter anderem auch vorgeschlagen für den Deutschen Drehbuchpreis. Der ist aber an der Finanzierung gescheitert. Wir haben es noch nicht mal geschafft, 1 Million zusammenzubekommen. Wir hatten keinen Fernsehsender an Bord und damit war das Projekt nach 5 Jahren tot. Dann habe ich was Neues angefangen zu schreiben, weil ich gesagt habe, so schnell lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich habe mehr als 8 Jahre lang studiert an der Filmhochschule. Ich möchte meinen Beruf schon gern auch ausführen dürfen und vor allem ist dieses Debüt wie eine Eintrittskarte. Solange man kein Debüt vorweisen kann, keinen abendfüllenden Langfilm, ist es extrem schwierig, überhaupt als Regisseurin Aufträge zu bekommen. Die Agenten sagen einem, ich krieg dich nicht vermittelt. Ohne deine Eintrittskarte kann ich dich nicht auf den Markt vermitteln. Das heißt, ich will damit eigentlich nur sagen, man kann viel entwickeln für wenig Geld, aber am Ende geht es darum, dass die Filme auch gemacht werden. Und das ist in Deutschland gerade extrem schwierig.
Herr Dupont-Geiselmann, mit welchen Schwierigkeiten waren denn die Verleiher vor Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar dieses Jahres konfrontiert?
Also das, was wir gerade skizziert bekommen haben über den Produktionsbereich, ist natürlich auch ein Spiegelbild zu dem, was wir im Verleihbereich haben. Generell war die Ausgestaltung der Verleihförderung deutlich niedriger als jetzt im Produktionsbereich. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass natürlich eine Vermarktung, je besser ausgestattet ist, wird sie auch mehr dazu beitragen, dass der deutsche Film eine größere Wahrnehmung bekommt. Da hatten wir sozusagen in der Vergangenheit natürlich auch die Situation, dass wir den Förderweg der Produktion auch betreten müssen. Also wir können nur bei den Regionalförderern beantragen, wo auch sozusagen die Produktion beantragt hat. Dann wiederum sind die beiden Säulen da gewesen, einmal FFA und einmal von der BKM. Und wir sind eher im kulturellen Bereich angesiedelt. Das heißt, wir kämpfen an den gleichen Fronten und müssen auch immer wieder bemerken, wir nehmen zum Beispiel die Filme auf Drehbuchbasis. Wir sind von Anfang an mit dabei bei den Produzentinnen auf dem schwierigen Weg der Finanzierung und müssen auch miterleben, dass dann teilweise nach 5, 6 oder manchmal auch nach 7 Jahren die Finanzierung gescheitert ist und der Film nicht zustande kommt. Mhm. Und daher wollen wir auch oder haben auch sehr stark darauf plädiert, dass es eben mit dem neuen Filmfördergesetz hier besser werden soll.
Herr Suchsland, noch mal kurz, bevor wir jetzt dann tatsächlich auf dieses neue Filmfördergesetz schauen. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Filmförderung in Deutschland im europäischen und internationalen Vergleich in einem derart, ja, ich sag jetzt mal, desolaten Zustand war?
Ja, vielleicht sind das die Probleme, die wir in Deutschland auch in anderen Bereichen haben. Ich wohne in Berlin, also nenne ich mal den Berliner Flughafen beispielhaft. Man will alles richtig machen, man will alles perfekt machen und schraubt so lange an der Perfektionierung herum, bis gar nichts mehr funktioniert. Mal salopp gesagt, denn es muss ja, ich glaube, für die Hörer eine Sache klar sein. Warum geht Herr Dupont-Geisselmann oder Frau Rönneberg nicht einfach wie ein anständiger Metzgermeister oder Bäcker zur Bank, wenn die irgendwas wollen und holen sich einen Kredit, weil sie diesen Kredit nicht kriegen. Warum bekommen sie den nicht? Weil Film ein Hochrisikogeschäft ist, weil es eben nicht einfach ein Wirtschaftsgut ist, aber oft so behandelt wird, sondern weil es gleichzeitig um Kunst geht, weil es da eine Entwicklung gibt und manchmal geht diese Entwicklung schief, führt in der Sackgasse, muss man entweder länger machen oder das Projekt wird eingestellt. Aber zum Beispiel müssen sich die Verleiher ziemlich früh erstmal verpflichten, haben aber gar keine Planungssicherheit, was gerade beschrieben wurde, dass es manchmal 2 Jahre dauert, manchmal 7 Jahre, bis der Film fertig ist. Das ist nur ein kleines Beispiel für einen Riesenchaos und im Grunde genommen fehlt ein bisschen das Bekenntnis, wenn wir auf unser Nachbarland Frankreich schauen, mit dem wir uns ja sonst auch gerne vergleichen, das Bekenntnis zum Kino als Kunst. In Frankreich gibt es Quoten für französische Filme, auch für europäische Filme, die dann ja automatische Geldflüsse wieder generieren. Und das alles will man bei uns nicht machen. Man will einerseits eine freie Wirtschaft, andererseits möchte doch die Politik und auch der Geschmack der Förderer mitreden bei dem, was gemacht wird. Das beeinflusst die Stoffe, das hat Frau Rönneberg gesagt. Und dabei kommt halt sowas wie die eierlegende Wollmilchsau heraus, die nicht lebensfähig ist.
Wir brauchen dringend eine umfassende Reform der Filmförderung, um die Rahmenbedingungen entscheidend zu verbessern und den Filmstandort Deutschland europäisch wie auch international wettbewerbsfähig aufzustellen. Das hatte Ex-Kulturstaatsministerin oder noch gerade Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der Bundestagsdebatte über den Gesetzentwurf schon im September 2024 gesagt. Dann schauen wir doch jetzt mal, ist das jetzt mit dem neuen Filmfördergesetz, das seit 1. Januar dieses Jahres gilt, gelungen? Macht dieses Gesetz die Filmförderung tatsächlich effizienter und auch transparenter, wie es im Anspruch formuliert wird?
Na, ich glaube nicht. Ich glaube, dass eine Sache besser ist. Die Produzenten haben etwas mehr Geld und die können entwickeln. Das
die,
ist
Produzenten,
gut für die Produzenten,
die ganzen Produzenten.
Also sagen wir mal so, es gibt ja diese verschiedenen Punkte. In dem Filmfördergesetz steht nur Produktion. Da steht nicht der unabhängige Kunstproduzent oder die Konstantin, die vor allem Geld scheffeln will. Und dann muss jeder Produzent einen Antrag schreiben. Und die können etwas mehr Geld bekommen, vorausgesetzt der Antrag wird bewilligt. Die waren auch an diesem Prozess des Gesetzesschreibens relativ beteiligt. Da wurden die Verbände, die entsprechenden, sind 3, wurden gehört. Meines Wissens waren die Verleiherverbände, da gibt es auch mehrere, und auch die Verbände der Kinobetreiber, die waren sehr unzufrieden damit, dass sie am Anfang scheinbar gehört wurden, aber dann eben doch nicht gehört wurden.
Dann hören wir doch jetzt mal den Herrn Dupont-Geisselmann dazu.
Ja, das ist ganz gut zusammengefasst worden. Die Ansätze am Anfang waren alle sehr gut. Es soll automatisiert werden. Wir alle schielen immer so ein bisschen auf die europäische Förderung. Die ist nämlich komplett automatisiert. Also man produziert einen Film, man verleiht einen Film, man bekommt dadurch sogenannte Referenzpunkte und kann diese Referenzpunkte dann sofort in neue Projekte selbst investieren. Man muss zwar immer noch einen Antrag stellen, aber der ist sehr viel einfacher. So sollte es werden und so ist auch die Regierung angetreten und hat versucht, genau alle diese Instrumentarien so abzustimmen. Es sollten 4 Säulen werden, aber wie wir auch schon besprochen haben, sind von den 4 Säulen nur 2 durchgegangen. Das heißt, wir haben jetzt ein anspruchsvolles und ein vielversprechendes System, was aber sozusagen nur noch auf 2 Säulen und nicht mehr auf 4 steht.
Nochmal explizit, welche 2 Säulen?
Ich dachte immer, es wären 3 Säulen insgesamt gewesen, aber da Sie merken, es ist einfach wahnsinnig komplex. Also wir haben jetzt ein neues Filmfördergesetz, aber was wir nicht haben, und das war immer klar, dass das eine Kombination sein muss, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, ist ein Steueranreizmodell, genau. Sprich, dass aus der Wirtschaft kommende Firmen oder wie auch immer Lust haben, Kultur zu fördern, dass die wiederum Steueranreize bekommen. Das gab es ganz früher mal, da ging es auch dem deutschen Film sehr viel besser. Ich zum Beispiel jetzt bin gerade in der Finanzierung meines Films und wir suchen dringend nach Investoren, die diese Lücken noch füllen, die jetzt gerade leider da sind aufgrund der verschiedenen Probleme. Und die Leute, die in Kultur investieren, und so macht das auch Frankreich und so machen es viele, viele andere Länder auch, haben dann immerhin steuerliche Vorteile. Die können das von der Steuer absetzen. Das brauchen wir unbedingt, wenn wir unsere Finanzierung besser aufstellen wollen. Und das andere ist die Investitionsverpflichtung für die Streamer. Die ist nicht gekommen. Das war der Gedanke, dass Streamer, die in Deutschland Filme oder Serien produzieren, auch weil sie von deutschen Talenten und dem deutschen Filmmarkt profitieren, auch in den Filmmarkt investieren müssen. Da haben sich die Streamer extrem gegen gewehrt. Das sind die zwei Säulen, die jetzt eben leider nicht durchgegangen sind. Und ich würde einfach mal sagen, wenn man ein Haus auf drei Säulen bauen will und es ist nur noch eine übrig, dann ist das Haus sehr wackelig.
Es wurde eigentlich das Alte fortgeschrieben. Es wurden aber diverse Anregungen. Und dieses erwähnte Steueranreizmodell ist ja eher so ein liberaler Vorschlag. Auch das ist nicht genehmigt worden. Es ist also überall was abgeschnitten worden und nur die Basics, auf die sich alle einigen konnten, die Fortschreibung des Bestehenden. Und das reicht nicht, weil wir brauchen was Neues.
Keine Experimente. Wem nützt das neue Filmfördergesetz? Das ist unser Thema heute hier im Forum in SWR Kultur mit der Drehbuchautorin und Filmregisseurin Pauline Rönneberg, dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland und dem Geschäftsführer der Farbfilmverleih GmbH Alexandre Dupont-Geißelmann. Es war ja so, dass in der Berichterstattung über dieses neue Gesetz, das ja dann nach 7-jähriger Verhandlung, muss man auch dazu sagen, kurz vor Weihnachten gerade noch so durch den Deutschen Bundestag gegangen ist, da schien es zunächst so, also wie gesagt in der Berichterstattung, alles gut. Ich glaube aber, hier sitzen jetzt einige in dieser Runde, die widersprechen würden und das ist ja auch schon angeklungen. Ich möchte es noch mal ein bisschen zuspitzen auf die Frage, wem nützt das neue Filmfördergesetz und wem schadet es?
Ich wollte nur eines sagen, wir haben schon, und das haben nicht nur wir im SWR, sondern auch andere schon auch kritisch berichtet. Ich glaube, es waren alle froh, dass es überhaupt ein Gesetz gab, weil die Gefahr hätte ja bestanden, ohne Gesetzesverabschiedung noch von der Ampel, dass überhaupt kein Fördergesetz existiert mehr, weil es läuft aus. Deswegen muss es novelliert werden. Und dass dann alle Geldflüsse erstmal gestoppt worden wären. Also noch ein größeres Chaos. Und zur Ehrenrettung der Kulturpolitik muss man eines sagen. Diese 7 Jahre, die Sie erwähnt haben, überbrücken natürlich auch Corona. Und dann, das kann man Frau Claudia Roth vorwerfen, die immerhin seit Ende 21 regiert, dass die erst nur ein Jahr auf Tauchstation gegangen ist. Das haben auch alle so wahrgenommen. Die ghostete, die Filmbranche war überhaupt nicht da. Und dann hat sie angefangen, sich schlau zu machen, salopp gesagt. Also sich zusammenzusetzen mit Branchenvertretern. Das hat dann halt nochmal ein Jahr gedauert. Dann gab es den ersten Entwurf vor einem guten Jahr.
Hat jetzt noch jemand Lust, auf diese Frage zu antworten?
Ja, ne? Ja, also weil Sie gefragt haben, wem nützt das? Ich glaube, man muss gucken, ob es wirklich überhaupt jemand nützt. Man kann jetzt nur mutmaßen. Was ich aber sagen kann, ist sozusagen, also was besser geworden ist. Also es gibt eine Automatisierung tatsächlich, das nennt sich der Deutsche Filmförderfonds, wieder eine Abkürzung, DFFF. Der automatisiert sozusagen einen Zuschuss vom Gesamtbudget und das waren früher 20% des Gesamtbudgets, die kamen oben nochmal drauf. Damit konnte man automatisch rechnen. Das musste quasi nicht mehr durch eine Jury-Diskussion durch. Das ist jetzt erhöht worden auf 30%, was super gut ist, weil es die Inflationskosten und alles Mögliche, was teurer geworden ist, abfängt. Aber, und jetzt wieder aus dem Talentbereich gesprochen, das gilt erst ab einem Gesamtproduktionsbudget von 1 Million Euro. Ich habe vorhin erwähnt, dass ein Nachwuchsfilm im Durchschnitt 750.000 Euro hat. Das heißt, dem Nachwuchs nützt diese Erhöhung so gut wie gar nichts.
Das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein wesentlicher Kritikpunkt, dass die, die eh schon etabliert sind, gestärkt würden durch dieses neue Filmfördergesetz. Und tatsächlich haben wir in der Forum-Redaktion auch einen Brief bekommen von dem 24-jährigen Filmregisseur Masoud Garemani aus Düsseldorf. Und der hat geschrieben, ich zitiere das mal kurz, das neue Filmfördergesetz ist da und die deutsche Filmbranche jubelt, zumindest jene, die bereits fest im Sattel sitzen. Für junge Filmschaffende fühlt sich das Gesetz eher an wie ein Schlag ins Gesicht, garniert mit einem höflichen Viel Erfolg woanders. Wer neu ist, kreativ denkt oder gar etwas Unkonventionelles wagt, hat in diesem System kaum eine Chance. Ist es so, dass vor allem die etablierten Produzenten gestärkt werden durch dieses Referenzpunktesystem und die anderen so ein Stück weit hinten runterfallen?
Das würde ich so jetzt nicht komplett unterschreiben. Es wurden einige sehr sinnvolle Ansätze übernommen in das neue Filmfördergesetz und gerade bei den Referenzpunkten sind die sogenannten Schwellen sehr viel niedriger geworden. Ich gehe gleich nochmal auf die Schwellen ein. Das ist aber das eine Positive. Und das andere Positive ist, dass die Verknüpfung von kommerziellen Referenzpunkten und kulturellen Referenzpunkten aufgelöst wurde. Jetzt müssen wir so ein bisschen ins Detail gehen. Kulturelle Referenzpunkte sind genauso wie der kulturelle Film. Man ressuiert auf Festivals, man gewinnt Preise, man hat sozusagen Kunst geschaffen und wird damit auch ausgezeichnet und belohnt mit sogenannten Referenzpunkten. Einige Festivals wie die Berlinale haben, wenn man im Wettbewerb stattfindet, eine Punkteanzahl, die vergeben wird. Und diese Punkte waren früher immer damit verbunden, dass der Film auch kommerziell eine gewisse Hürde überschreiten musste, nämlich 100.000 Besucher bei einem Spielfilm. Es waren 50.000 Besucher bei Kinderfilmen und es waren 50.000 bei Dokumentarfilmen. Das ist jetzt runtergesetzt worden auf 10.000 Besucher. Ab diesem Besuchererfolg kann man sozusagen schon Punkte generieren und man kann die kulturellen Punkte über Preise auch ohne den Zuschauererfolg generieren. Das heißt also, die Zugangsschwelle zu diesem wichtigen System der Referenzpunkte, also der Belohnung für Erfolg auf kultureller oder auf kommerzieller Seite, ist gegeben. Allerdings gibt es noch eine Schwelle natürlich, die man erreichen muss. Man muss auf Festivals kommen oder eben 10.000 Besucher im Kino schaffen.
Die Punkte bedeuten finanzielle Rückflüsse, so wie die Automatisierung bedeutet, dass man, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, dass man dann einfach Geld sicher bekommt. Da muss überhaupt kein Gremium zustimmen oder ablehnen.
Mhm. Und also ein wesentlicher weiterer Punkt ist ja offenbar die Stärkung der Filmförderanstalt. Also die wird zur zentralen Förderanstalt ausgebaut. Da gibt es auch positive Reaktionen, aber es gibt auch negative, nämlich bezüglich der Abschaffung der Förderkommission bei der Filmförderanstalt. Diese Abschaffung bedeutet einen Verlust an Expertise und Einflussnahme.
Das Ziel war ja, wir wollen sehr viel mehr automatisieren. Die kulturelle Säule, wie ich sie immer nenne, und eben die kommerzielle Säule sollten beide komplett automatisiert werden, wie eben das europäische Vorbild, was sehr gut funktioniert und eigentlich von allen Beteiligten sehr viel Lob bekommt. Wir sind aber aufgrund des abrupten Abbruchs der Ampelkoalition sind wir jetzt da gelandet, dass es auf der Ebene der Filmförderanstalt eben keine Kommissionen mehr gibt, aber bei der BKM-Säule weiterhin mit Gremien gearbeitet wird. Das heißt, wir sind noch auf einer Baustelle, auf dem Weg dorthin, wo wir eigentlich sein wollten.
Es ginge ja zum Beispiel auch um Vertrauen. Also ich stelle mir das so vor, und darum hat der Nachwuchs einen eigenen Topf, weil man beim Nachwuchs nicht sagen kann, jemand hat bestimmte Filme gemacht, wir wissen, dass die gut sind oder interessant sind. Das kann man aber natürlich bei einem Andreas Dresen, um den mal zu nennen, oder Caroline Link zum Beispiel, da könnte man das sagen. Und die müssen trotzdem durch diesen ganzen Antragswust gehen, fast wie Anfänger. Natürlich kriegen die dann in den Gremien einen Vertrauensvorschuss, aber sie müssen sich trotzdem einem Gremium stellen, was zum Teil aus Leuten besteht, die selber nicht annähernd diese Erfolge haben, manchmal gar nicht Filme gemacht haben, weil die aus anderen Sparten kommen. Und die sagen dann, dieses Drehbuch ist gut geschrieben, ist vielversprechend, ist künstlerisch wertvoll oder ist kommerziell. Und das ist natürlich eine Zumutung. Wenn man das Geld schon verteilt, dann sollte es grundsätzlich ja sein, es geht um Kunstsubventionen hier. Es sollte grundsätzlich so sein, dass ein Vertrauensvorschuss den Handelnden gegeben wird. So entsteht Kunst nicht. Es ist eine Überregulierung.
Und das ist in den anderen Ländern, auch in den anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise Italien oder Frankreich, so viel besser funktioniert. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es dort eben dieses Steueranreizmodell gibt, die Investitionsverpflichtung, sondern das hat wirklich auch mit einer anderen Bewertung von Filmen zu tun.
Ja, so ist es interessant, dass es in den anderen Ländern einfach eine ganz grundsätzlich andere Auffassung gibt. Ich glaube, da kommen wir wieder zu der Frage, wofür steht der Film in Deutschland? Und es ist nach wie vor wirklich in den allermeisten Förderfällen ein Wirtschaftsgut, eine Wirtschaftsförderung. Und eine Wirtschaftsförderung ist natürlich geknüpft daran, dass Geld wieder zurückfließt. Und ich glaube, wenn wir wirklich Innovation fördern wollen und auch den deutschen Film fördern wollen, dann muss ein viel größerer Vertrauensvorschuss sein. Dann muss eigentlich das Ziel der Filmförderung sein, Innovation und Filmkunst zu schaffen und nicht ein Wirtschaftsgut, was am Ende absolute Gewinne hervorruft. Oder man müsste die Töpfe wirklich klar voneinander trennen und sagen, es gibt einen Kulturfördertopf, weil Film auch Kultur ist. Und der müsste dann wirklich gut ausgestattet sein. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Gefahr am neuen FFG. Es ist noch nicht klar, es gibt nach wie vor einen extra Kulturfördertopf, der jetzt bei der FFA installiert sein wird. Und auch die Talentförderung, man weiß überhaupt noch nicht, wie unter einer neuen Regierung diese Kulturmaßnahmen überhaupt ausgestattet sein werden. Und da ist natürlich zu befürchten, wenn man sich jetzt anguckt, wo überall gespart wird, das ist am meisten immer bei der Kultur, dass am Ende diese Töpfe sehr, sehr, sehr schlecht ausgestattet sein werden. Aber wir hoffen natürlich, dass es anders wird.
Wir müssen uns auch da in einer Hinsicht ehrlich machen. Die Gelder, das sind genug, es sind viele hundert Millionen, die ausgeschüttet werden in der Filmförderung, die werden in den allermeisten Fällen nicht zurückgezahlt. Auch nicht bei der Wirtschaftsförderung. Es sind bedingte Darlehen, offiziell, aber de facto ist es Geld, was abgeschrieben wird. Es kommt teilweise indirekt zurück, das sind dann diese Steuerrückflüsse, so und so viel Geld wird ausgegeben in einem Bundesland, ist wieder leider sehr kompliziert. Mehr Ehrlichkeit hieße, wir haben einen bestimmten Betrag Geld, den wollen wir in die Filmkunst geben. So wie wir ja Theater auch ausstatten, Opernhäuser, Museen etc. Warum nicht Film? Das passiert aber nicht. Und das ist genau das große Problem, was der deutsche Film hat, weswegen wir über Jahrzehnte diese gleichen Diskussionen führen.
Ich habe einen Artikel gefunden von Volker Schlöndorff vom Dezember 2024, überschrieben mit "Rettet den deutschen Film". Und da schreibt er, Zitat, wie von dem sprichwörtlichen Kronleuchter hangeln wir uns von Übergangslösung zu Übergangslösung. Also bezogen auch auf das neue Filmfördergesetz. Ist das auch wieder nur eine Übergangslösung?
Naja, wir wurden auf der, wie sagt man so schön, auf der halben Strecke zum Anhalten bewegt oder nicht bewegt oder wir konnten uns nicht mehr bewegen und haben jetzt leider eine Baustelle, die wir, sage ich mal, mit einer neuen Regierung hoffentlich schließen können. Und mich treibt es natürlich auch, dass der Talentfilm und der Nachwuchs einfach jetzt noch länger warten muss auf irgendwelche Situationen und Klarheit, wie es denn da weitergeht. Und wir haben schon seit Jahren gefordert, dass eben gerade im Bereich des Nachwuchses und des Talentfilms einfach gesonderte Töpfe da sein müssen. Es muss ein Bereich da sein, wo experimentiert wird. Und wir haben es ja festgestellt, als der Serienboom losging, wir haben Fachkräftemangel. Also ist auch der Talentfilm eine Schmiede sozusagen für die nächsten Stars in der Branche in den nächsten Jahrzehnten. Wenn wir da auch weiterhin wieder das so vernachlässigen, werden wir auch nicht weiterkommen. Das ist einfach klar.
Also ich habe noch ein Zitat von Edgard Berger, dem deutschen Regisseur des vierfachen Oscar-Gewinnerfilms 2023 Im Westen nichts Neues. Der hat im Interview mit Welt Plus im November vergangenen Jahres über die Situation deutscher Filmemacher und Macherinnen gesagt, Zitat, man hat häufig das Gefühl, man müsse seinem Deutschlehrer gefallen, damit man einen Film machen darf. Es fühlt sich beengend an, da ist eine Decke und ich will hindurch, aber ich stoße immer gegen sie. Erleben Sie das auch so, Frau Rönneberg?
Ja. Ja, absolut. Weil ich glaube, dadurch, dass es so wahnsinnig viele Geschmäcker zu befriedigen gibt, das sind wirklich Centbeträge, um die man da kämpft. Und man sagt ja nicht ohne Grund, viele Köche verderben den Brei. Es gibt ganz fantastische Ideen. Aber bei all diesen Regularien und diesen verschiedenen Anstalten, bei denen man irgendwie um ein bisschen Geld ringen muss, insbesondere auch ohne Fernsehpartner, ist es quasi kaum möglich, muss man auf so viele Dinge Rücksicht nehmen und so vielen Leuten gefallen. Und man kann mir nicht sagen, dass ein Kunstwerk, was in irgendeiner Form wirklich Kunstgeschichte geschrieben hat, am Ende 20 Menschen im Vorfeld mitgesprochen haben. Das funktioniert nicht. Und ich glaube deswegen, dadurch, dass die Beträge im Nachwuchsbereich eh so viel kleiner sind, könnte man doch wirklich einfach sagen, bitte, wir investieren in die Zukunft und wir werden natürlich nie die Garantie haben, dass ein Film unbedingt erfolgreich wird. Da werden dann auch viele Experimente scheitern. Aber das ist eine gute Investition in einen freien Spielraum, wo man einfach sagt, probiert doch einfach mal was Neues. Und im Gegenteil dazu sagt man uns, das haben wir noch nie gesehen. Könnten Sie uns einen Film nennen, den es schon mal gab, der so ähnlich funktioniert und erfolgreich war? Welche Namen sind denn dabei? Oh, Ihr Kameramann hat noch nie einen Langfilm gemacht. Na, dann nehmen Sie doch mal lieber jemand, der das schon 50 Mal gemacht hat. Wie soll denn am Ende da wirklich ein Werk bei rauskommen, was irgendwie was ganz Eigenes hat? Das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Herr Dupont-Geißelmann, wie nehmen Sie denn eigentlich die Stimmung wahr unter denjenigen, also außer Frau Rönneberg, den anderen Talenten? Also ich hatte ja eingangs gesagt, Verleihtätigkeit bei Ihnen ausgerichtet auf Entdeckung außergewöhnlicher Stoffe. Wie ist die Stimmung da jetzt nachdem zwar erst kurz, aber dieses neue Filmfördergesetz in Kraft getreten ist?
Na, ich habe ein wunderbares Beispiel. Wir haben 2013 einen Erstlingsdebütfilm in die Kinos gebracht und waren gesegnet mit weit über 150.000 Besuchern bei diesem Film. Eine tolle Filmemacherin, die jetzt ihren zweiten Film macht. Und das zeichnet sich eigentlich schon ab. Also wenn man als Nachwuchsfilmemacherin einen tollen Film macht, wo viele Menschen ins Kino gehen, der künstlerisch wahnsinnig anspruchsvoll war, hat sie trotzdem jetzt 10 Jahre gebraucht. Und wir sind total froh, dass wir ihren zweiten Film jetzt auch ins Kino bringen können. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, das muss besser werden. Wir lassen die Leute verdammt lange immer auf ihren zweiten Film warten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Brücken irgendwie bekommen, dass die Leute weiterhin arbeiten können, besser werden können und ihre Visionen umsetzen können.
Damit sie nicht abwandern. Also ein Thema, über das ich gerne noch sprechen möchte, ist auch der Brain Drain deutscher Produktionen ins Ausland. Wie schlimm ist der eigentlich?
Naja, Sie haben ja Berger erwähnt. Wo arbeitet der denn? Wo hat er denn im Westen nichts Neues gemacht? Die Verfilmung eines deutschen Romans. Das ist ja ein Film, wo die deutsche Filmförderung überhaupt nichts mit zu tun hat, auch wenn Frau Roth dann zur Oscarverleihung reist. Der ist komplett gemacht worden, im Übrigen auch für den kleinen Bildschirm von einem Streamer von Netflix. Und dass ausgerechnet der dann so gefeiert wird als Erfolg des deutschen Films im Ausland, der in jeder Hinsicht anders ist. Und Edward Berger hat vorher schon im Serienbereich gearbeitet und im Ausland gearbeitet, in den USA vor allem. Sie haben Schlöndorff erwähnt. Schlöndorff hat in den letzten 20, 30 Jahren zwar immer wieder mal Filme in Deutschland gemacht, aber auch immer wieder im Ausland. In Frankreich, früher auch noch in den USA. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Und wenn wir mal auf zwei große künstlerische Erfolge der letzten Jahre blicken, des letzten Jahrzehnts, da haben wir Toni Erdmann von Maren A., dann haben wir Systemsprenger von Nora Finkscheid. Das sind Filme, Systemsprenger, er hat von der Förderung überhaupt nicht das Geld bekommen, was die haben wollten. Hinterher fanden es dann alle toll. Nora Finkscheid, man hat der Geschichte erstmal nichts zugetraut. Das ist ein Film, der nicht gerade trotz der Förderung, aber eher neben der Förderung entstanden ist. Und die Regisseurin, das Erste, was sie gemacht hat, als der Film erfolgreich war, ist, in die USA zu gehen, wo sie dann die zwei nächsten Filme gemacht hat. Dann haben wir Maren Ade mit Toni Erdmann, der ist schon finanziert worden, aber nicht gut genug. Deswegen hat sie in der Art, wie sie arbeitet, auch sehr aufwendig, in Rumänien gedreht. Der Film spielt vor allem deswegen in Rumänien, weil man da billiger drehen konnte. Und das machen ziemlich viele. Und dann hat der Verleih, der ursprünglich vorgesehen war, jeder macht Fehler, ich will das gar nicht vorwerfen, aber es zeigt auch die Situation, der Verleih hat sich zurückgezogen. Die haben gesagt, dem Film trauen wir nichts zu. Der Film ist auch zu lang mit 3 Stunden und dann war der in Cannes so ein Erfolg. Was ich damit sagen will, ist, es weiß ja auch keiner genau, wie es geht. Und deswegen dürfen wir nicht überregulieren, sondern wir müssen deregulieren. Wir müssen den Leuten Vertrauensvorschuss geben und sie natürlich bis zu einem bestimmten Grad dann auch ins Risiko nehmen. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, zu machen, was sie machen wollen und damit auch scheitern zu dürfen. Man darf sie nicht bestrafen, wenn dann einmal was nicht läuft. Steht auch, glaube ich, so in dem Aufruf von Frau Rönneberg. Und man muss also auch eine gewisse Freude am Experiment haben. Dann wird der deutsche Film insgesamt künstlerisch besser und der wird dann auch ökonomisch mehr Erfolg haben. Blicken wir auf kleine Nationen wie Österreich, Dänemark, Rumänien. Die haben alle mit viel weniger Geld viel mehr Erfolg.
Ich finde es eine interessante Sache, über die Abwanderung ins Ausland zu sprechen. In meiner Wahrnehmung und auch das, was wir durch den Appell mitbekommen haben, wo ja 3000 Leute innerhalb von wenigen Wochen, hauptsächlich Nachwuchsfilmeleute, unterschrieben haben, ist, dass die Leute vor allem Branche wechseln. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel Steuergeld gesteckt in die Ausbildung von tollen Kreativen, die dann noch nicht mal ins Ausland unbedingt gehen, sondern einfach in eine komplett andere Branche wechseln. Und das ist vielleicht auch wichtig. Also ich bin Herrn Dupont sehr dankbar für dieses Beispiel mit den 10 Jahren, weil es ist ja dann am Ende doch wirklich so, wir wollen eine diverse Filmlandschaft, wir wollen viel diversere Stimmen. Und wenn es aber so ist, dass man 10 Jahre überbrücken muss, dann bleibt ja am Ende klar, dass nur die sich das leisten können. Es ist eigentlich ein Privileg geworden, dass man seinen zweiten Film machen darf. Und das bedeutet, es muss am Ende einfach im Hintergrund auch Geld da sein. Und das ist wirklich schwierig. Also es muss möglich sein, diese Zeiten zu verkürzen und auch die ausgebildeten Leute nicht zu verlieren.
Also heute startet der Berlinale. Wenn wir nochmal auf das Programm der Berlinale, der diesjährigen Berlinale schauen. Ich habe gefunden, 66 deutsche Produktionen und Co-Produktionen werden ab heute in den Sektionen zu sehen sein. Im internationalen Wettbewerb sind es diesmal 19 Filme, darunter 4 Beiträge mit deutscher Beteiligung. Und Tom Tikwa eröffnet das Festival mit seinem Film »Das Licht«. Also wenn man nur mal darauf schaut, dann scheint das alles in allem kein so schlechter Schnitt zu sein, oder? Herr Suchsler?
Ja, das haben wir ja jedes Jahr gehabt, wenn wir mal zurückschauen. Also deutsche Beteiligung heißt ja auch manchmal nur deutsches Geld bei einem Film, der im Ausland gedreht wurde mit ausländischen Regisseuren. Aber ich glaube, dass die Berlinale manches jetzt besser macht unter der neuen Leiterin. Beispielsweise ist es richtig gewesen, die Perspektive deutsches Kino aufzulösen, weil die so eine Art von Reservat war. Das war natürlich schön und gut, dass da deutsche Filme gesehen werden konnten. Aber die können ja auch in den anderen Sektionen gesehen werden. Nur da befinden sie sich im Wettbewerb, im künstlerischen Wettbewerb auch mit ausländischen Produktionen. Die deutschen Filme, die in Berlin laufen, die laufen zum Teil auch nur deswegen in Berlin, da muss man auch sich ehrlich machen, weil sie in anderen Festivals im Ausland abgelehnt worden. Denn deutsche Filmemacher, auch deutsche Filmemacher, wollen lieber in Cannes oder Venedig oder Toronto laufen und tun das nicht immer, auch wenn sie es gerne wollen. Also meiner Meinung nach sagt das noch gar nichts und wir müssen mal abwarten. Was mir gefällt, ist, dass die Etablierten nicht mehr ihre festgebuchten, sicheren Plätze haben im Wettbewerb. Und dafür Jüngere, ich glaube im einen Fall sogar auch ein Nachwuchsfilm, ein Erstlingsfilm im Wettbewerb laufen. Das ist natürlich gut. Da werden die gesehen und vielleicht bewirkt das was.
Wie ist Ihr Blick darauf, Herr Dupont-Geiselmann?
Wir haben die neue Leitung kennenlernen dürfen und sie hat von Anfang an den deutschen Film auch auf dem Fokus gehabt und sie hat, was wir jetzt und was Herr Suckland auch gerade gesagt hat, ganz gezielt.
Keiner nennt den Namen.
Achso, Trisha Tuttle.
Ja,
es ist Trisha Tuttle, die vorher das London Filmfest gemacht hat. Sie ist eine sehr offene Person, so wie ich sie kennengelernt habe. Sie hat den deutschen Film immer auf dem Fokus gehabt und auch das, was Herr Suckland gerade gesagt hat, eben nicht in einer eigenen Sektion, sondern sie mischt es sozusagen durch alle Sektionen durch. Das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz und wir müssen natürlich jetzt auch gucken, wie die erste Berlinale sich dann verhält und wie die Ergebnisse sind, aber ich habe den Eindruck, sie hat Ideen und sie hat den Finger schon sehr deutlich auf einige Wunden der Vergangenheit gelegt.
Okay, also mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen jetzt zur Schlussrunde. Was muss neben der Verabschiedung des neuen Filmfördergesetzes noch passieren, damit eben die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Films gestärkt wird und die Nachwuchsfilmszene in diesem Land keine Angst mehr haben muss, dass sie trotz ihrer Ausbildung keine Chancen hat, mit Filmgeschichten zu erzählen?
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das geplante neue Filmfördergesetz verabschiedet bekommen mit all dem, was sozusagen angedacht war und immer noch ist. Und wenn wir anfangen, an diesem Konstrukt jetzt sozusagen wieder gewisse Elemente rauszunehmen, dann stehen wir da, wo wir eigentlich angefangen haben. Ein nicht fertiges Filmfördergesetz. Wir müssen mutig sein, wir müssen die Schritte gehen, die wir geplant haben. Wenn das passiert, sind wir, glaube ich, sehr viel offener und die Player sozusagen sind auch flexibler, wie sie sich finanzieren können und welche Geschichten sie vielleicht erzählen können. Die Angst von natürlich Newcomern, die jetzt ihren ersten Film machen, die werden wir ihnen wahrscheinlich nicht nehmen können. Wir können aber dafür sorgen, dass die Sektion des Nachwuchsfilms oder des Talentsfilms eine ordentliche Ausgestaltung bekommt, dass gearbeitet werden kann, dass man ordentliche Löhne und Preise bezahlen kann, dass man gleichwertig produziert, wie eben auch die anderen, die schon länger da im Spiel drin sind. Das müssen wir gewährleisten, weil ansonsten werden wir genau diese Situation haben, dass viele Leute ewig warten müssen auf ihren zweiten oder dritten Film und der Frust ist da und die Abwanderung steht bevor. Das wollen wir verhindern.
Rüdiger Suchsland.
Wir brauchen mehr Geld und das kriegen wir nicht alleine vom Staat. Deswegen braucht es diese Steueranreizmodelle, damit das FFG vollständig ist. Wir brauchen Entbürokratisierung, um die Prozesse schneller und einfacher zu machen. Dazu gehört Vertrauensvorschuss. Und das Letzte ist, wir müssen uns klar machen, es ist natürlich ein Kunstprodukt, was am Ende entsteht. Das heißt, wir brauchen eine klarere Fixierung auf Ästhetik, wir brauchen eine Stärkung der Kulturförderung und wenn die Kunst besser wird, dann ist automatisch auch der wirtschaftliche Erfolg mit der Zeit da. Das sehen wir an anderen Nationen auch.
Frau Rönneberg, Sie haben das letzte Wort.
Ja, ich glaube auch, dass es grundsätzlich darum geht, dass man Film den Status eines Kulturgutes zuerkennt und das fängt darin an, dass wir auch in der Schule anfangen, Film, wie die Franzosen das auch machen, einen ganz anderen Stellenwert einzuräumen. Und ich glaube nicht, dass der Nachwuchs Angst hat, sondern ich glaube, dass man, wenn man mutige Filme machen will, gegen sehr, sehr viele Wände läuft, auch mit dem neuen FFG. Und deswegen sage ich immer, man erkennt eine Gesellschaft daran, wie sie mit ihrem Nachwuchs umgeht. Und solange diese Töpfe nur angedacht sind und nicht ordentlich ausgestattet, das heißt, das Geld wirklich in die Zukunft des Filmemachens fließt, werden wir immer weiter straucheln.
Keine Experimente. Wem nützt das neue Filmfördergesetz? Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit der Drehbuchautorin und Regisseurin Pauline Rönneberg, mit dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland und mit dem Geschäftsführer der Farbfilmverleih GmbH Alexandre Dupont-Geiselmann. Ich bin Doris Maul. Ich sage danke in die Runde. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.